Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Story Up, dein Podcast rund um Kommunikation und Technologie. Hier geht es also um deine Positionierung, um Sichtbarkeit, um moderne Kommunikation mit Technologie wie KI für Unternehmer, für Unternehmen und Führungspersönlichkeiten. Und heute zu Gast ist Benjamin Felis. Ben ist Graphic Recorder und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, was ein Graphic Recorder macht. Also zum Beispiel, es ist eine Veranstaltung und der Graphic Recorder zeichnet mit, was auf der Bühne passiert. Genauso war es, genau so habe ich Ben kennengelernt und ihn hier eingeladen zu mir in den Podcast, damit er uns mal ein bisschen mehr erzählt vom Graphic Recording. Und damit er uns erzählt von seinen Ups and Downs, seiner Karriere, wie er sein Hobby, wie er ja, Graffiti-Sprayen zum Beruf gemacht hat und was er im Nachhinein vielleicht auch anders machen würde. Bevor es allerdings soweit ist, noch was in eigener Sache. Falls dir der Podcast gefällt, dann gib ihm doch gerne 5 Sterne und abonniere ihn in deiner Podcast-App. Damit kann unsere StoryUp-Community noch weiter wachsen und noch mehr Menschen vom Thema moderne Kommunikation mit Technologie begeistern. Es ist nur ein kleiner Klick für dich, hilft mir aber sehr. So, und jetzt geht's los mit dem Podcast mit Ben Felis. Story up!
Herzlich willkommen zu Story Up, moderne Kommunikation mit Christoph Schmidt.
So, und heute bei mir im Podcast, ich freue mich sehr, Graphic Recorder. Benjamin Felis. Hey Ben, schön, dass du da bist.
Hi Christoph oder moin, wie man hier so schön in Hamburg sagt.
Genau,
schön hier
moin,
zu sein. Danke für die Einladung.
Moin aus Hamburg. Schön, dass du aus Berlin hierher gekommen bist. Und wir haben uns kennengelernt über eine Veranstaltung. Also das heißt, es war damals eine Online-Veranstaltung. Ich habe einen Vortrag gehalten, einen kleinen Impuls gegeben. Und nach der Veranstaltung hast du mir etwas zugeschickt.
Genau.
Und zwar hast du mir, wie nennt man das, dein Graphic Recording zugeschickt?
Genau, Graphic Recording oder auch, um noch ein begrifflicher gleich am Anfang einzuführen, eine Sketchnote, Graphic Recording ja. Sketchnote, eine visuelle Notiz.
Also du hast das Ganze mit begleitet und hast es live zeitgleich gemalt, was du wahrgenommen hast oder was du mitbekommen hast. Und also ich fand das wirklich faszinierend. Und und das ist dein Job. Graphic genau. Recording.
Genau, so sieht's aus.
Erzähl uns doch mal, wie wird man Graphic Recorder?
Man wird Graphic Recorder, indem man es einfach tut. Also es gibt so mittlerweile ein paar Trainings, Ausbildungen, aber eigentlich passiert das durchs Machen. Und was ist Graphic Recording? Graphic Recording ist quasi eine Live, also ich zeichne live eine Veranstaltung, einen Vortrag, eine Konferenz, einen Workshop mit und erstelle quasi eine live so eine Mischung. Man kann sich vorstellen, so comic-mäßige Figuren mit Text dazu. Also man darf es nicht so fotorealistisch vorstellen wie eine Gerichtszeichnung, was sich oft gefragt wird, sondern es ist eher so ein bisschen so relativ simpel, relativ einfach, aber in einem schönen Layout, schönes Design, werden da quasi fokussiert die wichtigsten Inhalte und Kernthesen visuell live aufbereitet und dann so zusammengestellt, idealerweise in einem schönen Layout, was wieder ansprechend ist und was vor allem auch die Inhalte dann wieder treffend wiedergibt.
Und jetzt muss man dazu sagen, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen an wie so ein Hobby, aber das ist dein Job, das ist dein Beruf, das machst du, damit verdienst du Geld.
Ja, tatsächlich, und das werde ich auch mal gefragt, und was machst du sonst so, wenn ich auf so einer großen Konferenz bin, dann steht da an dem 4-Meter-Poster, hab da 3 Tage mitgezeichnet und dann werde ich gefragt, ja, was machst du sonst, was macht man damit und so? Also gibt es immer schon typische Fragen und an alle, die sich das mal gefragt haben, ja, es ist tatsächlich ein anerkannter oder ein offizieller Beruf, den man so ausüben darf.
Ja, und das ist total beeindruckend, also mit welcher Schnelligkeit du diese Konferenz mitgezeichnet hast, was du da auch wahrgenommen hast. Also ich fand es wirklich faszinierend und war total begeistert. Und vielen Dank auch nochmal dafür. Ich habe das immer noch bei mir zu Hause und schaue mir das total gerne an. Aber jetzt kommt man natürlich nicht als Graphic Recorder auf die Welt. Wir sprechen natürlich auch gleich nochmal, wie dann dieses Business von dir so aussieht, wie du tatsächlich Geld verdienst. Ich kann mir vorstellen, natürlich über Events, die du begleitest, aber da ist noch ganz, ganz viel auch im Hintergrund. Bevor es soweit kommt, wie bist du zu dieser Ausdrucksform gekommen? Hast du immer schon gezeichnet als Kind? Bist du immer schon aufgefallen in der Schule, weil du irgendwie den Baum so toll malen konntest? Wie ging das so von sich?
Also in der Schule bin ich tatsächlich aufgefallen, aber nicht durch schöne Bäume, sondern weil ich meine sämtlichen Schulhefte mit Graffiti-Tags vollgeschmiert habe. Da musste ich auch einmal zum Direktor gehen. Aber es ist so, ich erzähle immer, dass ich quasi eine autodidaktische Ausbildung zum Graffiti-Sprüher in den Jahren zwischen 13 und 17 gemacht habe. In meiner schwäbischen Heimatstadt habe ich dann versucht, die wenigen grauen Wände, die es da gab, visuell zu gestalten und habe dann quasi damals schon gelernt, in Extremsituationen schnell große Bilder zu malen und on point zu visualisieren.
Genau, also das war das Grundtraining. Extremsituation, Zeitdruck, ja. Es darf uns keiner sehen, es darf uns keiner erwischen, keine Ahnung, Scheiße, da hinten ist schon Blaulicht, lass mal schnell abhauen.
Genau, und ich wurde auch mal sogar auch erwischt, so, aber ich war da jugendlich, da ist nichts passiert, das war einfach so, gab es einen Täter-Opfer-Austausch, ich musste das Bild übermalen, dann war alles gut. Aber trotzdem einmal erwischt worden, so, aber das hat mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich schon weiter gemalt habe, aber das so ein bisschen vergessen habe eher so. Und dann habe ich halt eine Ausbildung gemacht, studiert und bin dann über das Studium in eine Unternehmensberatung gekommen. Die hat ganz viel systemische Organisationsentwicklung gemacht, Trainings, Führungskräftetrainings, Teambuilding gemacht. Und da habe ich Flipcharts kennengelernt und habe mich dann am Anfang auch immer gefragt, so, was macht man damit? Und dann relativ schnell erfasst, dass sie schon Sinn machen. Und da habe ich quasi das Zeichnen wiederentdeckt, weil ich habe gemerkt, okay, da gibt es anscheinend so Techniken und Tools, mit denen man Flipchart schöner gestalten kann, und die sind mir sehr, sehr leicht gefallen, weil ich halt quasi diesen Graffiti-Hintergrund hatte, und dann habe ich angefangen, erstmal Flipcharts zu gestalten, und darüber ging dann der Schritt immer weiter.
Okay, aber nochmal zurück zu Graffiti. Wie muss man sich das vorstellen in deiner schwäbischen Heimatstadt? Also wie groß war denn die Graffiti-Szene in deiner schwäbischen Heimatstadt?
Ach, wir waren bestimmt 8 oder 10 Leute.
Wo war das denn konkret? Wo war das denn?
In Schwäbisch Hall war das. In Schwäbisch Hall war das. Und genau, es war so eine ganz kleine Mini, vielleicht waren es 10, 12 Leute, so, also es war mini klein. Und es war so, für mich war es jetzt nicht so, dass ich da, das war halt, ich war in so einer Clique, die sind so Skateboard gefahren, haben Hip-Hop gehört und alles Mögliche. Dann kamen, wir hatten so einen, der hat immer so neue Trends entdeckt, und da kam auf einmal Graffiti auf, und ich war so 13, ich wollte einfach so dazugehören. Das war jetzt nicht so, dass ich es schon immer cool fand oder so, sondern ich wollte einfach so, ich glaube, es war eher so diese Szenenzugehörigkeit, diesen ganzen Codes, die es da gab, dann das kriminell. Also es ist irgendwo schon kriminell, aber irgendwo war es eher so das Abenteuer, was man dann vielleicht sieht. Und dann gab es lauter Bücher, die muss man sich dann aus den USA bestellen, und alles war so ein bisschen mystisch und neu und cool, und deswegen habe ich damit angefangen. Und dann, wie es halt so oft ist, also ich war jetzt auch nicht besonders gut am Anfang, ich habe es halt so oft gemacht, bis ich halt besser geworden bin. Und das ist ja oft so, leidende Menschen denken immer so, man macht Sachen aus einer Leidenschaft heraus, aber oft entsteht eine Leidenschaft ja erst, indem man irgendwas lange macht und dann Feedback von außen kriegt, dass es irgendwie gut ankommt. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und ich hatte dann irgendwie totalen Spaß. Ich habe dann wirklich stundenweise, Abende, nächteweise saß ich zu Hause in meinem sogenannten Blackbook, habe Hip-Hop gehört, natürlich Public Enemy etc. und habe dann gemalt, 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 gemalt.
Und was war dein Tag oder dein Name? Ich finde, gibt ja dann immer so die spannendsten Namen. Ja.
Den werde ich nicht verraten.
Oh, okay, gut. Wahrscheinlich findet man noch das eine oder andere Kunstwerk.
Auf gar keinen Fall. Ja.
Aber immerhin, hey, das war die Grundlage. Wahrscheinlich deine Eltern waren auch nicht begeistert davon.
Nein, gar nicht. Anfangs nicht. Also ich wurde auch tatsächlich von der Polizei erwischt und wurde dann quasi morgens zu meinen Eltern gebracht, aber im zarten Alter von 13. Und da gab es natürlich erstmal Hausarrest und alles. Aber später haben die dann gemerkt, okay, ich habe hier nur Graffiti gemacht, ich habe hier keine Autos geknackt, und dann die auch zu Hause Wände gestalten. Da kamen auch Legalaufträge, kamen dann, und aber das Zeichnen lief immer weiter.
Aber es ist immerhin die Grundlage für das, was du heute tust, was deine Leidenschaft ist, womit du auch die Menschen begeisterst, ja, nämlich Graphic Recording.
Ja, und was total witzig ist, dass ich jetzt quasi darauf angesprochen worden bin, weil ich habe schon oft erzählt, das wissen auch viele Leute aus der Szene, dass ich früher aus dem Graffiti gekommen bin. Jetzt hat mich tatsächlich auch eine Kollegin angesprochen, ob ich nicht mal so Graffiti-Tricks für Flipchart oder sowas machen könnte. Und da habe ich jetzt ein Seminar draus gemacht, und das halte ich jetzt schon zum zweiten Mal.
Okay, der Kreis schließt sich
also
wieder.
Der Kreis schließt sich wieder, ja, genau.
Schön. Ja, und dann hast du Unternehmensberatung, Flipchart, Aufbereitung, und denkst du, hey, wie bringe ich jetzt Coolness, Graffiti in die Unternehmensberatung rein?
Ja, so ein bisschen war das schon, aber es lief eher schon so parallel. Also es gab so wirklich studentischer Berater, ich, ne, was so wissen, so dann schön angezogen, kein Apollo-Hemd, Hemd und sowas, auf Veranstaltungen gegangen ist, moderiert hat, die ganzen Plakate für World Cafés für die ganzen anderen Trainer gemalt hat. Und abends gab es dann schon noch jemand, der dann abends die Vans angezogen hat, nach draußen gegangen ist. Jetzt nicht, also dann auf Hip-Hop-Konzert und sonst was alles. Aber es war schon so, dass also zwangsweise ist mein Strich halt ein bisschen stärker, hat immer so ein bisschen was vom Graffiti auch. Ja, aber ich habe schon so vermischt mit dem Ganzen. Es gibt ja so Business-Visualisierungs-, eine Richtung, so einen Stil, in dem habe ich dann schon angepasst. Das ist dann schon seriöser geworden, natürlich auch so. Aber das Experimentelle ist auf jeden Fall immer dran. Und ich habe schon immer gerne mit Formaten gespielt und mit mal Tape mit reingebracht, mal Sachen ausgeschnitten, mal versucht, Sachen anders zu machen, mit Perspektiven gearbeitet und so ein bisschen, also das visuell immer so ein bisschen anders zu machen.
Und wie bist du dann in die Selbstständigkeit gekommen? Also was war der Moment, wo du sagst so, hey, das kann ich ja noch auf einem ganz anderen Level machen und sogar selbstständig werden?
Das kam daher, also es gab so ein Umbruchjahr, das war 2009, da war mit der Freundin Schluss, die Uni war fertig und es war so Zeit für einen Bruch. Ich habe damals in Köln gewohnt und ich wollte dann, mein bester Freund in Berlin gewohnt, da war ich, okay, hatte ich Lust, der hat mir schon immer gesagt, komm mal nach Berlin. Da habe ich gesagt, ja, jetzt komme ich nach Berlin. Und ich hatte einen anderen Trainerkollegen, der hat gemeint, ey, wir haben doch mal cool zusammengearbeitet. Ich komme eigentlich so ein bisschen auch aus diesem ganzen Outdoor-Training. Also ich bin auch so Hochseilgartentrainer, kann Flöße bauen, Bogenschießen etc.
Und dann Leute so, Flöße bauen, so, Bogenschießen, also, Axt werfen.
Aber eher so, also schon in einem, es hört sich mir ein bisschen komisch an, aber schon im seriösen Kontext, auf Unternehmensthemen bezogenen Kontext, also mit Problemlösen, Teamarbeit, Projekte entwickeln etc. Und habe ich quasi einen Trainer kennengelernt, der hat gemeint, komm, wir machen mal selber ein eigenes Trainingsunternehmen. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, 2010 haben wir dann gegründet, haben dann quasi ein Trainingsunternehmen gegründet, Stift und Seil. So der Stift als Theorie und Seil das Anpacken, das Praktische, und haben halt versucht, da Fuß zu fassen. Und da haben wir erstmal sind wir viel auf Training gegangen und dann wusste er aber, dass ich auch Flipcharts mache und ich habe immer für ganz viele Leute Flipcharts gemalt. Ich war so im Hintergrund immer derjenige, der die coolen Plakate gemalt hat, mit denen andere Trainer auf die Seminare gegangen sind. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, selber die Flipcharts für andere zu malen, habe gesagt, komm, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lass doch da mal ein Produkt draus machen. Und da haben wir das erste Flipchart-Seminar, kreatives Visualisieren, hieß das damals noch, genau, haben wir da gemacht und die ersten drei Leute, mal vier Leute, mal fünf Leute da. Und irgendwann hat es aber dann angefangen, dass so richtig durchgestartet ist und einfach immer mehr Leute wurden. Und ich habe da einfach irgendwann nur noch so Seminare gegeben und hatte einen Riesenspaß und habe gemerkt, dass irgendwie macht mir das Unterrichten auch total Spaß, diese Techniken zu zeigen, Leute dabei zu begleiten, wie sie von, oh, ich kann gar nichts, ich habe zwei linke Hände zu, was, ich habe dieses Bild gemalt, in einen Tag durchführen. Genau, und so bin ich dann quasi noch mehr ins Visualisieren gekommen. Und ich hatte aber auch nochmal ein Praktikum gemacht in der internationalen Führungskräfteentwicklung bei der Deutschen Post. Und die war so direkt in einem Vorstand angesiedelt. Das war dann, bevor ich nach Berlin gegangen bin. Und da kam der Vorstand, die haben immer so High-End-Fancy-Seminare bei den besten Trainern der Welt gemacht. Und die kamen irgendwann zurück, hatten so ein Graphic Recording dabei. Das habe ich quasi auch schon 2009 oder 2008 habe ich schon kennengelernt. Und war dann so, wow, ich wusste, das gibt. Und ich wusste, irgendwann wird es so sein. Da habe ich mich ganz, ganz lange nicht getraut, das dann selber zu machen. Mhm.
Und wo war dann der Moment, wo du gesagt hast, jetzt scheiß drauf, jetzt mache ich das mal selber?
Der kam auch wieder so aus so einer Art Umbruch. Und zwar habe ich mich mit meinem Kollegen damals, wir waren sehr unterschiedlich, also auf jeden Fall ging die Firma, wir haben gedacht, okay, wir zu zweit machen wir das nicht mehr, wir trennen uns lieber und dann musste ich was Neues machen. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt halt Graphic Recording. Und ich hatte noch nie ein richtiges Graphic Recording gemacht. Ich hatte zwar mal so Prozesse mit begleitet eher habe ich so ein bisschen so, was man auch Visual Facilitation nennt, dass ich so im Teamprozessen oder wenn ich als Outdoor-Trainer unterwegs war, ich habe mit Schulklassen gearbeitet, mal so ein bisschen, okay, wie haben wir uns als Schulklasse entwickelt, habe das alles immer so live visualisiert, habe den Prozess festgehalten. Aber so ein klassisches Graphic Recording, dass ich irgendwo hingehe und nur zum Zeichnen, damit habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir dann eine Webseite gebaut und habe so ein paar eigene Bilder draufgesetzt, so selber was gemalt und so getan, ich bin der beste Graphic Recorder, habe Suchmaschinenoptimierung gemacht und tatsächlich, es hat keine Woche gedauert, hatte ich die erste Anfrage. Und da war ich gleich bei der Deutschen Bank auf einer Führungsräteveranstaltung mitgezeichnet und von da an ging es dann komplett los.
Also man merkt, du bist so eine coole Mischung von Kreativer, der Graffiti macht, der kreativ sein will und gleichzeitig hast du einfach ein Händchen für Marketing, für Online-Marketing, für SEO und was da alles gleich mit reinspielt. Ja. Aber was ich auch spannend finde, was sich bei dir so durchzieht, du hast so gerade gesagt, das war so ein Umbruch. Ja. Dieses Thema Umbrüche, welche Rolle spielt es in deinem Leben?
Also anscheinend irgendwie ein Dauerthema. Also es können verschiedene Sachen sein. Es kann damals, als Corona kam und sämtliche Live-Events gestrichen wurden, was für mich als Graphic Recorder natürlich eine Katastrophe war. Jetzt ist gerade KI, dann hatte ich verschiedene. Ich habe mir mal die Bizepssehne beim Sport gerissen, bin 6 Wochen mit meinem Zeichenarm ausgefallen. Also die Umbrüche ziehen sich durch mein Leben und irgendwie das Learning daraus, man kann immer was machen und was ist der nächste Weg, was kann ich jetzt trotz der Situation tun, was gibt es für Möglichkeiten? Und ich bin schon immer ein sehr neugieriger Mensch und versuche immer so am Ball zu bleiben, was so Trends und Themen sind und lass mich gerne inspirieren.
Und was hast du gemacht, als deine Bizepssehne weg war? Warst du da mit links gezeichnet im Mund oder was? Also, weil das ist ja schon, ich stelle mir das vor, wie bei so einem Musiker, ja, der dann irgendwie Geige spielt und dann fehlt halt der Arm, mit dem er das macht.
Ja, das war ganz interessant. Also ich habe versucht, so ein bisschen eher so ins Coaching zu gehen, eher so Beratung zu verkaufen, weil ich nicht live zeichnen konnte. Dann habe ich so ein ganz cooles Reel gemacht, wo ich quasi mit links gezeichnet habe, was so ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Ich habe versucht, so ein bisschen kreativ damit umzugehen. Ich habe so die Wrong Hand Challenge ausgerufen und habe versucht, so ein bisschen spaßig zu sehen. Ich konnte dann, irgendwann konnte ich so ein bisschen, also ich konnte erstmal den Arm gar nicht bewegen für 2 Wochen, dann durfte ich so langsam wieder Finger bewegen. Dann habe ich angefangen, so ganz kleine Mini-Sketch-Notes zu machen. Habe so kleine Podcasts mitgezeichnet, aber so große Veranstaltungen auf großem Papier mitzuzeichnen, das ging natürlich eine Weile nicht. Und ich habe das schon so ein bisschen nach draußen gehalten, aber habe immer geguckt, okay, welchen Strich kann ich noch machen, so was geht, und versucht dann darüber was zu bauen. Mhm. Auch so, ja?
Also das heißt, eigentlich auch wieder ein Umbruch, weil du hast gesagt, ja, du bist auch so in dieses Thema Beratung reingegangen. Ja, und ja. Du hattest ja, Veranstaltungen, Events, die du begleitet, genau, hast, ne? Vorträge, die du eben live mitgezeichnet hast als Erinnerung. Das war dann in Unternehmen, kann ich mir vorstellen, ne? Dass das natürlich auch mega cool ist, ein riesiges Bild dazu, zu diesem Vortrag, zu diesem Event dort auch zu haben. Ich kann mir auch vorstellen, manche Unternehmen, die dann ihre Werte auf diese Art und Weise vielleicht auch visualisieren, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber dann bist du eben auch in das Thema: Ich lehre das jetzt, ich berate, ich baue mein eigenes Programm auf. Ja. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen was darüber. Wie bist du dazu gekommen und was hast du da jetzt auch aufgebaut? Weil es ist ja ein wichtiger Teil deines Businesses.
Mittlerweile ja, genau. Also man muss dazu sagen, ich war früher auch sehr viel international unterwegs. Ich habe echt also in Dubai, Brasilien, Südafrika gearbeitet. Ich war sehr viel englischsprachig unterwegs und ich hatte auch einen YouTube-Channel, den gibt es auch immer noch. Da habe ich, glaube ich, so 30 Tutorials oder 30 plus Tutorials drauf, die alle in Englisch sind. Und mir hat dieses Unterrichten total Spaß gemacht. Und das kam dann vielleicht auch mit Corona, als die ganzen Live-Trainings weggefallen sind, die ganzen Live-Events. Also ich habe ja oft genau Strategie-Meetings, Konferenzen etc. gezeichnet. Und da musste ich mir was Neues einfallen lassen. Und ich hatte zum Glück 2019 meinen ersten Online-Kurs schon gedreht. Es war so eine Einführung ins Zeichnen. Dann kam dann später so, wie wird man Graphic Recorder, habe ich einen Online-Kurs gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Online-Kurse vermarkten hat mir total Spaß gemacht. Ich muss das machen. Also ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte die Jobs sind weggefallen. War, okay, wo kommt Geld her? Was habe ich? Was kann ich machen? Und da habe ich erst angefangen, Online-Kurse zu vermarkten. Habe dann zum ersten Mal angefangen, mit Ads zu spielen und genau, so eine Mischung aus Marketing und Unterrichten. Also ich habe dann so Online-Live-Workshops gemacht. Ich habe dann so irgendwelche Koryphäen aus der Szene eingeladen, habe so umsonst Live-Calls gemacht. Und ich hatte auch in Berlin auch immer so Meetups. Ich habe über 40 visuelle Meetups geleitet mit meiner Kollegin Nadine Rosser. Grüße an den Rosser an dieser Stelle. Und dieses Unterrichten war schon immer Thema. Da kam man das Online-Thema dazu und Marketing zwangsweise, weil ich damit da Geld verdienen musste. Und so bin ich dann reingerutscht und ich habe gemerkt, mir macht das Spaß und ich war dann interessiert, was sind neue Formate, und hatte ganz lange so klassische Online-Selbstlernkurse verkauft und dann wurden die halt immer so ein bisschen interaktiver. Da gab es immer eine WhatsApp-Gruppe zur Telegram-Gruppe und dann bin ich über ein Marketing-Webinar auf Communities gestoßen, auf School-Communities, beim Maximilian Saal war das damals. Und da habe ich gedacht, boah, genau sowas braucht eigentlich die Visualisiererwelt. Weil wir sind alle Einzelkämpfer oft, wir sind alleine unterwegs, wir treffen uns dann manchmal zu irgendwelchen Events, manchmal arbeiten wir zusammen, manchmal treffen wir uns zum Branchen-Event. Es gab den Branchen-Event, es gab sowas wie ein Graphic Recorder-Gipfel oder auf internationaler Ebene gibt es das International Forum for Visual Practitioners, die machen auch immer weltweite Graphic Recorder-Treffen. Da war immer so eine ganz besondere Stimmung, man hat so Austausch gehabt, man war unter sich, man hat Experten-Input bekommen. Ich dachte, jetzt müssen wir irgendwie anders abbilden, weil es wäre cool, wenn es sowas als Dauerprogramm gibt. Und dann habe ich quasi so ein Marketingprogramm, so ein Community-Programm auf School kennengelernt. Da habe ich gedacht, boah, das wär's. Und das habe ich dann quasi umgebaut. Ich habe quasi das genommen, die Vorlagen, die es da gab, oder die Struktur, und habe das quasi auf Visualisierer umgemünzt, um quasi so ein Expertennetzwerk zu haben. Weil bei uns ist halt oft so, wir sind unterwegs und jeder, der uns sieht, denkt, oh, du malst ja coole Bilder, und sagen wir alle, oh, das sieht schön aus. Aber als Experte selber hat man so einen gewissen Anspruch und weiß, was gut und was nicht gut ist. Und da wollte ich einfach so Experten vereinen, die sich mal auf so einem professionellen Level Feedback geben können, gemeinsam wachsen, Experteninput bekommen. Und deswegen habe ich das sogenannte Visual Pro Camp gegründet. Das gibt es auch schon seit fast 2 Jahren und das ist so ein bisschen mein Hauptbusiness jetzt auch und das mache ich sehr gerne.
Und das geht ja los wirklich von Anfängern, die sagen, hey, ich möchte gerne mal ein bisschen was ausprobieren.
Nein, das mache ich nicht mehr. Das gab es früher, das läuft dieses Jahr aus. Es gab ein Visual Basecamp, so quasi ein Grundlagenprogramm für Leute, die Lust haben, das mal zu lernen. Es war so ein Einsteigerprogramm, ein kostengünstiges Programm. Aber ich habe gemerkt, ich habe da familienbedingt habe ich nicht mehr so viel Zeit, 2 Communities zu betreuen mit dem Anspruch, mit dem ich das machen möchte und habe dann gesagt, okay, ich muss das Basecamp leider schließen, mache jetzt nur das Pro-Camp weiter und da ist wirklich so fortgeschrittene Visualisierer, jetzt nicht Vollprofis, es gibt auch ein Level höher, aber so Leute, die halt schon Geld damit verdienen, es müssen jetzt nicht nur Graphic Recorder sein, es können auch Trainer, Berater, Coaches, Illustratoren, Lehrerinnen sein, einfach Menschen, die halt professionell mit dem Stift arbeiten, die habe ich da quasi versammelt und wir entwickeln uns gegenseitig weiter.
Okay. Und wie viel Zeit nimmt es jetzt in Anspruch? Also weil es wird ja immer eine School-Community, hey, und jeder bezahlt dann einen Betrag X und das kommt dann rein und man wird reich etc. Aber was sag uns doch mal, was bedeutet das ganz konkret? So eine Community aufzubauen, zu betreuen, wie viel Zeit pro Woche, pro Tag fließt da rein?
Meinst du mich als Anbieter als Teilnehmer?
Ja, aus deiner Erfahrung.
Okay, als Anbieter. Schon viel Zeit auf jeden Fall. Also ich bin da fast täglich drin, muss ich dazu sagen. Es ist aber so, die Community ist so cool, das hat einen totalen Pull-Effekt. Also ich muss mich da gar nicht aufraffen. Aber natürlich, ich mache auch Live-Events, ich organisiere die ganzen Events, ich mache halt viel allein. Ich habe jetzt auch eine Assistentin, die mich sehr unterstützt, zum Glück. Aber so die ganze Betreuung und ich muss ja auch quasi das Marketing dazu machen. Ich habe jetzt viel mit Webinaren gearbeitet, Webinare geben, um Leute einzuladen. Ich weiß, es ist also schon, ich kann es gar nicht in Stunden sagen, aber ich bin auf jeden Fall schon viel damit beschäftigt. So. Und ich habe mich diesen Sommer zum ersten Mal so ein bisschen rausgenommen, also 3 Wochen mal gesagt, so, ich mache jetzt mal School-Ferien. War im Urlaub. Aber ich habe schon natürlich ab und zu mal reinguckt, aber das letzte Mal habe ich ja noch Calls gemacht, das habe ich jetzt dieses Mal nicht gemacht. Aber ich mache jeden Dienstagabend, ich mache 2 Calls die Woche, ich habe Onboardings, ich habe 1-zu-1-Geschichten da drin, ich mache Live-Events, ich muss auch immer gucken, weil wir haben immer auch Gäste von außerhalb, es gibt lauter Experten, die uns Workshops dann geben. Schon nicht ohne, also ich kann es gar nicht sagen, aber es ist schon betreuungsintensiv auf jeden Fall.
Also jetzt ist ja ein beeindruckender Weg, ne? Vom Graffiti in Schwäbisch Hall, wo immer noch ein paar kleine Kunstwerke wahrscheinlich schlummern, hin zur Unternehmensberatung, Flipchart-Gestaltung, hin zum Graphic Recorder auf Events, auf Veranstaltungen, hin zum Coach, zu jemandem, der eine Community betreut, anbietet, und professionelle Graphic Recorder entwickelt. Das ist ja schon echt ein sehr, sehr spannender Weg und wie du gerade gesagt hast, auch immer wieder gezeichnet von Umbrüchen. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du anders machen? Gibt es irgendetwas, was du deinem eigenen Ich, wenn du jetzt zurückschaust, so du triffst Ben jetzt vor 10 Jahren und du gibst ihm einen Tipp, was würdest du dem für einen Tipp geben?
Oh wow, sehr gute Frage. Also ganz intuitiv hätte ich nie gedacht, aber ich würde sagen, hast alles richtig gemacht, obwohl ich wusste, dass da Umbrüche drin sind, aber irgendwie habe ich schon so ein Händchen für Lösungen in schwierigen Situationen oder relativ frühen Akzeptanz zu finden. Ich hatte jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch einen Bandscheibenvorfall, wiederholt, aber jetzt weiß ich diesmal, woran es liegt und das ist endgültig jetzt vorbei. Aber ich habe da zum Beispiel, ich habe im Liegen halt die Calls gemacht und gezeichnet sowas, ne? Also irgendwie, ich sehe halt immer schon Möglichkeiten. Also ich weiß, ich bin sehr innovativ, ich finde neue Ideen. Bei mir ist das Thema, also Strukturen, auch so, ich glaube, ich könnte mich so mit Finanzen, so ein bisschen Buchhaltung, da könnte ich mich besser, hätte ich mich früher ein bisschen besser aufstellen können. Ich hätte auch mal, darüber haben wir uns ja kennengelernt, ich hätte mich dann natürlich auch, als die ganze NFT-Geschichte aufgekommen ist, habe ich natürlich dann auch in Krypto investiert und ich hatte Bitcoin-Anteile gekauft sind, da würde ich sagen, okay.
Und hast du die noch?
Nein, alles weg. Ach, halten. Oh, no, alles komplett verballert in NFTs. Aber hat ja auch wieder was, weil ich habe so coole Menschen dadurch kennengelernt, wie zum Beispiel dich, unser Kontakt ist gekommen, so, ne? Und ich habe jetzt einen Coach, dem ich folge, mit dem ich ganz eng zusammenarbeite, habe ich quasi darüber kennengelernt. Und es gibt schon so Sachen, also im Nachhinein kann man sagen, es hat irgendwo Sinn gemacht, aber ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Geld auf der Seite halten können. Ich bin schon jemand, der gibt halt aus und macht und investiert. Ich bin halt schon risikofreudig und vielleicht ein bisschen entspannter zu sein.
Okay. Wir haben ja hier im Podcast immer auch so ein paar Kärtchen. Mhm. Also das heißt, ich würde dich jetzt hier bitten, eine Karte zu ziehen. Da sind Selbstreflexion, Gedankenspiele, nicht anschauen, nicht angucken, nicht angucken, genau. Also es geht weiter mit der Selbstreflexion.
Sehr schön.
Und die Frage an dich ist, wofür bewunderst du andere Menschen?
Ich bewundere andere Menschen für Konsistenz, dass sie über Jahre hinweg was durchgezogen haben, dass jemand ein Thema gefunden hat, in dem er oder sie komplett aufgeht und das einfach radikal durchzieht und sich einfach nicht abbringen lässt. Weil ich bin da schon jemand, der mal links, mal rechts, mal hier. Und das finde ich, dafür bewundere ich andere Menschen. Ich bewundere andere Menschen, wenn sie es schaffen, ehrlich zu sein, aber dabei sehr respektvoll zu bleiben. Ich finde Menschen insgesamt, total abgedroschen, spannend. ja, ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber ich finde schon Leute, die so ihren Weg durchziehen und Erfolg haben mit dem, auf was auch immer das ist, sei es im Sport, sei es künstlerisch, sei es jetzt im Unternehmen, finde ich.
Wie kommt das eigentlich an in der Künstlerwelt? Also ich meine, du bist ja, kommst ja aus dieser kreativen Künstlerwelt, man lebt vielleicht so, also vielleicht ist es auch ein Klischee, aber so von der Hand in den Mund, man lebt vom Applaus. Und jetzt bist du das natürlich, aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch ein Unternehmer, der natürlich Geld verdienen will, der Ads macht, der Marketing macht, der SEO macht, der auch das auch sehr, sehr gut macht, ja, und seine Programme voll kriegt. Wie kommt es eigentlich da so an in der Graphic Recorder Welt?
Also natürlich, also ich meine, was viele merken, die geopolitische und wirtschaftliche Lage verändert sich gerade. Es ist so ein bisschen, ich nehme ein bisschen größeren Druck wahr, sprich auch wiedergespiegelt und auch so, es gibt einen größeren Kollegenkreis, das hat sich quasi auch weiterentwickelt, dass nicht nur ich Graphic Recordings mache, sondern auch viele andere. Dass der Markt natürlich größer geworden ist, es gibt mehr Anbieter. Ist schon ein bisschen härterer, die Stimmung ist schon ein bisschen härter geworden, man merkt es halt schon. Also eigentlich, wir verstehen uns alle total gut, wir kennen uns auch alle. Also es gibt die Graphic Recorder-Szene im Dachraum, ist einigermaßen überschaubar. Es gibt die großen Player, kennt man halt alle auch. Und ich bin natürlich schon so, es gibt natürlich viele so künstlerschaffende Menschen, also auch Menschen, die auf künstlerisch arbeiten. Da gibt es so auch so introvertiertere Menschen, die halt nicht so nach draußen gehen. Und ich bin schon sehr outgoing, ich bin schon sehr extrovertiert, ich bin laut, ich bin da, ich bin präsent. Und ich nehme schon wahr, dass ich natürlich, dass es halt auch nicht jedem gefällt, wie ich da nach draußen gehe und gerade in der aktuellen Situation. Aber
Und das ist auch gut so, ne, dass es nicht jedem gefällt. Also das
also ist genau ja so ein bisschen, ist so ein bisschen so, ja genau, ist der Marketing und Demarketing gibt es ja quasi auch, dass man dann quasi die Leute anzieht, die zu einem passen auch so. Und das hat alles seine Berechtigung, seine Richtigkeit. Ich finde es manchmal schade, dass es dann manchmal so ein bisschen, manchmal kann es auch so ein bisschen so ein Neid und so ein Groll gehen und ich mache das ja gar nicht aus so einem Neid oder dass ich jetzt mich da jetzt durchpreschen will, so ein bisschen versuche halt neue Wege zu gehen und die auch zu kommunizieren, weil ich das auch so ein bisschen im Marketing gelernt habe. Und ich habe gleichzeitig, habe ich die Leute, die bei mir im Programm sind super glücklich. Ich habe Leute, die verlängern jetzt schon zum vierten Mal. Die bleiben dabei und sind auch Leute, die waren draußen, sind wieder zurückgekommen. Das gibt's auch. Ja, aber ich überlege auch, muss ich jetzt vorsichtiger sein? Wie gehe ich damit um? Also es beschäftigt mich natürlich schon so, wenn ich dann so mitkriege. So genau. Aber eigentlich, also meine Intention ist nicht, da jetzt irgendwie vorzupreschen, den Markt an mich zu reißen. Da jetzt ist das Visual Pro Camp bildet auch nicht nur Graphic Recorder aus, es ist nicht keine Kaderschmiede, wo jetzt so die Billigkräfte dann den recht klein überschaubaren Markt überfluten, sondern ich will quasi Leute dabei haben, sind all die Leute, die bei mir arbeiten, die haben schon vor mit dem Stift gearbeitet, die wollen sich professionalisieren, sei es als Trainer, als Coach, als Innovationsberater, Strategiebildillustratoren oder so. Und dem will ich halt eine Möglichkeit geben, weil wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, das fehlt so ein bisschen an so einem kontinuierlichen Austauschraum für Menschen, die sonst immer alleine arbeiten und ja, den will ich halt halten.
Und jetzt haben wir schon über die Umbrüche gesprochen und dass immer wieder Umbrüche kommen. Aktuell stecken wir ja wieder in einem riesigen technologischen Umbruch. Künstliche Intelligenz überall. Wofür braucht man eigentlich noch menschliches Wissen, menschliche Fähigkeiten? Wie sieht es bei dir aus mit dem Thema KI oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie sieht es im Graphic Recording aus mit dem Thema KI? Nimmt euch das jetzt was weg?
Also da waren natürlich schon Jein. Also es gibt natürlich so zwei Diskussionen darüber. Die eine ist so, was passiert mit den Bildern, die entstanden, die gemalt sind, die produziert wurden, die jetzt vielleicht beim Kunden liegen, die man irgendwo hochgeladen hat, die auf irgendwelchen Plattformen hängen. Was ist da mit den Rechten? Sollen damit Algorithmen gefüttert werden? Ja oder nein? Ja, nein natürlich. Und wie kann ich mich dafür schützen? Also quasi so die ganze rechtliche Geschichte der Bilder. Dann die andere Diskussion ist darüber, wird KI quasi sowas wie Graphic Recording, Sketchnoting, Flipchart-Gestaltung und Illustration ersetzen? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, die ich auch mir gestellt habe, und ich habe mich dann mal relativ, also ist auch schon ein bisschen her, ein paar Monate her, aber in diese ganzen Tools eingearbeitet, die es da gibt, Midjourney etc. und Firefly und auch so ChatGPT und so. Und habe gemerkt, die Bildqualität, die war halt so, also ich fand, das, was ich mache, kommt dann nicht ran. Aber ich weiß noch nicht, wie die technologische Entwicklung ist, wie es sein wird in ein paar Jahren, wie es dann aussieht. Ich selber habe nicht so richtig Angst davor, weil ich merke halt immer, dass wenn ich wo bin, wo ich mit Menschen zeichne, auch so allein schon, dass jemand zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist. Und da können die Menschen zuschauen, wie jemand über Stunden oder Tage hinweg ein riesiges Bild live händisch entwickelt. Das macht was mit den Menschen vor Ort. Das ist ein Magnet, das wertet eine Veranstaltung unglaublich auf.
Das ist ein Event. Ne?
Das ist ein Event, das ist ein Happening, was so. Es kostet natürlich, aber ich finde gerade in heutigen Zeiten, in der heutigen KI-Zeit, wird es einfach so, dass ein echter Künstler analog was an die Wand malt. Das ist einfach so eine Aufwertung auch so. Und das macht auch was mit den Menschen, die da sind so und das Bild ist immer subjektiv, ich kann als Graphic Recorder, ich kann auf verschiedenen Ebenen zuhören, ich kann Witze aufnehmen, ich kann Stimmung, Atmosphären aufnehmen, das schreibe ich jetzt noch keine KI zu, dass sie das könnte. Und dafür, dass es ein echter Mensch ist. Das ist auch so, also auch so gerade in der Zeit heute, wo die große Frage ist, was ist echt, was ist nicht echt, das, was handgezeichnetes, händisches gemachtes, oder wenn man dann jemanden sieht, der so, sei es live oder im Film, händisch was zeichnet, das hat eine Begeisterung, das hat eine Anziehungskraft, die wird nicht weggehen. Und vor allem dann gibt es auch so, ich kann das Graphic Recording ja auch so in so einem strategischen Kontext einsetzen, ne, wo es darum geht, Metaphern zu entwickeln, okay, wie entwickelt sich das Unternehmen weiter und da auf Nuancen hören und daraus Bilder entwickeln und so. Und ich glaube, das in dem Format und mit dem menschlichen Touch schafft KI nicht und das ist nicht dasselbe, also. Deswegen habe ich da nicht so Angst. Und ich nutze es natürlich auch so, um Research zu machen, Marktlage, was beschäftigt Unternehmen gerade. Und das finde ich mal ganz interessant, mal von dir zu hören, weil du bist ja selber auch als Keynote-Speaker auf Events unterwegs. Was für Themen begegnen dir da eigentlich so? Was sind so typische Themen, die...
Ja.
Was hat sich da verändert?
Naja, also das, was du beschreibst, nehme ich genauso wahr. Ne? Also was Vorträge angeht, was Keynotes angeht, was die Menschen da draußen interessiert. Und das Thema KI ist einfach rasant angewachsen. Und das auch zu Recht aus meiner Sicht. Denn das ist das Ding, was unser Leben, was unser Business, das, was wir tun, so wahnsinnig verändert gerade und auch verändern wird. Und was ich wahrnehme ist, dass die Unternehmen jetzt anfangen, es konkret zu machen. Mhm. Also die letzten beiden Jahre, zweieinhalb Jahre, ne, wurde viel ausprobiert. Es wurde gesagt, ja, hier probiert mal ChatGPT aus. Die meisten Mitarbeiter haben das dann bekommen, haben es mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumgespielt, aber etwas Konkretes, ein echter Workflow, Arbeitsprozesse sind daraus nicht entstanden. Mhm. Und das ändert sich gerade. Also da sind die Unternehmen gerade wirklich dran, um zu sagen, wie können wir Prozesse abbilden, wie können wir effizienter werden, was können wir automatisieren? Weil das ist ja eigentlich der große Traum, wir automatisieren ganz viel.
Ja.
Und das kostet natürlich Aufwand und Know-how, das geht nicht von heute auf morgen. Das
ist auch ich glaube, da müsste ich mein Bild zumalen.
Ja, sehr gerne. Ja. Vielleicht auch beim Vortrag von mir. Ich mache den Vortrag, du machst das Graphic Recording.
Gerne.
Weil genau das, also das interessiert die Leute da draußen bei den Vorträgen, die ich halte. Was ist jetzt zu tun? Wie kann man auch reinstarten in diese KI-Journey als Unternehmen? Beginnt schon bei den Richtlinien. Ne, viele Unternehmen wollen natürlich starten mit einer gewissen KI-Ethik und die zu entwickeln, überfordert viele. Mhm. Und da die ersten Schritte zu zeigen, ist natürlich total hilfreich. Zu zeigen, was sind die Kompetenzen und dann zu zeigen, wie kommt man zur Effizienz, Steigerung, zur Automatisierung etc. Also das ist momentan ein riesiges Thema und ich bin selber, merkst du schon beim Quatschen, voll leidenschaftlich, weil ich es auch eine wahnsinnig spannende Entwicklung sehe. Und gestern, ich weiß nicht, also kommen wir gleich zu der Frage, wie du selber KI-Technologie nutzt, aber ich habe jetzt eben auch Agentic AI im Browser mal ausprobiert, ja, über Perplexity. Also das heißt, du stellst dem Browser Aufgaben, der durchsucht etwas, generiert daraus eine Mail, verschickt es dann, trägt es in eine Liste ein, daraus kannst du ein Newsletter basteln etc. Also richtige Agenten, die auch Entscheidungen treffen und automatisiert Workflows dann ablaufen lassen. Und das ist halt ein ganz anderes Ding. Ja, also ich meine, wie früher, ich meine, wenn du dich an Google erinnerst, also sehr,
wenn du damals,
Google erinnerst, damals. Aber ne, also wie sich unsere Suche ja danach gerichtet hat. Ja, ich suche jetzt Restaurant plus Hamburg plus indisch Essen. Also weißt du, so, das hat sich ja, das löst sich ja total auf. Also es geht einfach rein wieder, dass der Mensch sagt, hey, ich suche ein indisches Restaurant in Hamburg. Was empfiehlst du mir? Und das finde ich, einfach total spannend. Ja. Und vor allem auf die Geschäftswelt das zu übertragen. Also das ist das, was ich wahrnehme. Wie ist das bei dir? Also spielt auch KI in deinen Vorträgen eine größere Rolle? Oder was sind so die Themen, die da bei dir sich abbilden?
Also auch zwei Sachen. Das eine so ein bisschen, also ich nutze, oder in mehreren Sachen, ich nutze fürs Marketing zum Beispiel auch, um jetzt Marketing-Texte zu schreiben manchmal. Ich habe jetzt so ein Video-Sales-Letter geschrieben, da habe ich mich mit von der KI unterstützen lassen. Ich habe, was ich gerade schon gemeint habe, mal so ein bisschen Research gemacht, was sind aktuelle Themen in der Unternehmenswelt, auch der Eventwelt, weil ich das immer ganz interessant fand, also was mit der Eventwelt passiert, weil da komme ich, also ich habe ja, wurde früher viel auf Events gebucht und ist so ein bisschen eingebrochen, woran liegt das, und dann gesehen so, okay, was sind so die Engpässe in der Eventwelt. So ein bisschen zum Research, ein bisschen zum Marketing. Also früher habe ich auch so LinkedIn-Beiträge, ich bin relativ aktiv auf LinkedIn, auch immer noch mit ChatGPT-Unterstützung geschrieben, mittlerweile mache ich das so. Ich lasse mir Zusammenfassung machen und ich nutze KI zum Beispiel auch aktiv im Visual Pro Camp. Ich habe ein Tool programmieren lassen, was quasi alle Calls zusammenfasst, alle Live-Trainings, sodass ich von allem immer einen One-Pager habe. Ich nutze es im 1-zu-1-Coaching mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Die kriegen was da, mit jeder Coaching-Session wird quasi zusammengefasst, aufgezeichnet. Es gibt dann immer Berichte, wo man dann nachschauen kann. Da nutze ich es. Das will ich noch mal sagen. Und genau, ich habe auch schon damit experimentiert, wie es ist auf einer Live-Veranstaltung, weil ich immer so ein KI-Tool programmieren lassen. Ich kann jetzt quasi auf einer Live-Veranstaltung kann ich den Vortrag mitschneiden und kann mir den transkribieren lassen. Und habe dann mal so einen Mix gemacht aus dem, was habe ich gehört, was hat die KI gehört, und versucht daraus so ein Gesamtbild zu erstellen. Das aber eher, läuft aber eher auf so einer Experimentbasis, da bin ich jetzt noch nicht weit. Was das Thema Bildgenerierung angeht, nutze ich überhaupt nicht, weil ich finde, so das noch nicht gut genug, oder manchmal kommen so absurde Sachen raus, die dann schon wieder inspirierend sind, aber so für Bildideen generieren. Es gibt Leute, die nutzen es auch. Ich habe neulich auf einem Strategie-Workshop, da brauchen wir einen Claim, haben wir eine Marketingstrategie entwickelt. Brauchen wir einen coolen Claim für die Marketingstrategie, und da haben wir es dann genutzt. Mhm. Also eher spielerisch, punktuell bei mir.
Ja, aber also, ich meine, du hast ja echte Anwendungsfälle.
Ah, nee, aber nee, genau, das ist ja nicht nur Spielerstand, ich habe auch echte Anwendungsfälle. Also bei mir im Programm läuft relativ viel über KI-Tools auch so.
Also weil du dieses Anwendungsbeispiel gerade genannt hast, du hast einen Coaching-Call, One-to-One, es wird transkribiert, es wird zusammengefasst, es gibt ein Meeting-Protokoll, du verschickst es, du guckst natürlich nochmal drüber, aber du verschickst es, da sind vielleicht auch die To-Dos drin, da kann dein Klient auch nochmal reinschauen, was muss ich eigentlich vorbereiten, Und das alles selber zu machen und dieses ganze Protokolle und Schreiben und Verschicken und To-Dos und Zusammenfassen, ich meine, da sparst du halt richtig Zeit. Und das ist eine super Assistenz, die du da nutzen kannst. Und ich kann es auch nur empfehlen, also das, was du machst, ist ja genau richtig, so eine Art virtuelle Mitarbeiter zu entwerfen und zu entwickeln. Also natürlich sich erstmal die Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich? Welchen Mitarbeiter brauche ich denn bei mir im Team? Aber den dann auch umzusetzen. Also super, finde ich klasse.
Aber ich habe da auch so eine Antenne für. Also ich weiß, irgendwie so eine Antenne für neue Trends und Technologien und sowas. Und neulich war auch so dieses Thema N8N. Also ich weiß nicht, wenn die Hörerin oder Hörer den Podcast hört, wahrscheinlich ist dann schon völlig antiquiert, keine Ahnung. Aber das war für mich, ist immer ständig irgendwo aufgepoppt. Ich war so, was ist es? Und da habe ich mich da auseinandergesetzt. Und ich bin dann auch jährlich dreimal aufs Masterminds, auf Marketing-Masterminds, wo ich so neues Wissen auch mitbekomme und so und Trends, und das versuche ich halt einfach anzuwenden. Und da kam auch so, wurde das KI-Tool vorgestellt, da habe ich quasi mit dem Entwickler da gesprochen, habe mir quasi ein eigenes programmieren lassen. Aber ja, so, wir sind für das Coachings, Beratungs- oder Live-Trainings zusammenzufassen.
Also N8N, für alle, die es nicht kennen, eben eine Automatisierungssoftware.
So wie Zapier, oder? Was,
genau,
nur Zapier, auf AI-Basis.
Make, genau, da gibt es natürlich auch unterschiedliche KI-Funktionen, aber im Grunde genommen kannst du grafisch super dargestellt unterschiedliche Workflows abbilden und automatisieren und darüber auch einen Agenten bauen, weil natürlich über die Schnittstellen dann auch Entscheidungen von der KI getroffen werden. Also, und was ich auch spannend finde bei dem Thema, weil es auch viel leichter geworden ist, zu automatisieren und viel zugänglicher für viele. Ja. Und das finde ich an KI, muss ich sagen, echt toll. Also dass Technologie viel offener geworden ist.
Ja. Und das sind auch so Themen wie zum Beispiel beim Visual Pro Camp, mit dem ich mich da im Hintergrund auch noch beschäftige. Ne? Wie kriege ich das ganze Programm gut zum Laufen? Wie haben die Leute eine gute Experience? Ich finde so Customer Journeys, es gibt so viele Sachen, die da mit reinfließen. Und vielleicht wieder eine andere, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Wir machen auch Live-Events und das ist mir total wichtig und das ist den Leuten auch super, super wichtig, dass man sich auch mal live echt sieht, gemeinsam malt, gemeinsam gute Zeit verbringt und sich austauscht und so.
Ja, ja. Deswegen. Und du hast es ja auch gesagt, deswegen, ja, ich bin überzeugt, dass das natürlich genauso weiter existieren wird, weil das ist ja super. Du hast mir erzählt, ihr habt einen großen Event, da waren 7 Graphic Recorder, die alle aus deinem Pro-Camp sozusagen rekrutiert wurden.
Genau, das war Anfang des Jahres, da gab es eine große Führungskräfteveranstaltung mit 150 Führungskräften und da wurde ich angefragt, ob ich noch andere Kollegen hätte und das habe ich dann quasi komplett mit Menschen aus dem Pro-Camp bestückt, weil da ganz viele unterschiedliche Kompetenzen da sind. Und das war cool, weil wir konnten das halt zusammen abbilden und es war natürlich Wahnsinn. Das hat halt was mit der ganzen Veranstaltung gemacht, dass da 7 Leute gezeichnet haben. Wir haben eine riesen Wand gemalt mit 7 großen Einzelbildern, die dann quasi so eine Galerie dann da standen. Jeder konnte dann rumlaufen und konnte sich quasi nochmal die Themen verinnerlichen. Das hat schon was mit den Menschen gemacht.
Cool. Ja, das glaube ich. Und jetzt weiß ich aber, jetzt haben wir ganz viel über dein Business gesprochen, über deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum, die unterschiedlichen Zutaten, die dafür auch wichtig sind. Und dann weiß ich aber auch, dass du auch ein Familienmensch bist.
Ja.
So wie du uns da gerne natürlich auch mitnehmen magst und davon erzählen magst, aber wie kriegst du das unter einen Hut? Ich glaube, du hast 2 Kinder, wenn ich das richtig, ne? Also 2 Kinder. Wie kriegst du Familienzeit, Unternehmertum, Community betreuen, selbst im Urlaub vielleicht? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Durch ganz klare Absprache mit meiner Frau, natürlich. Aber man muss dazu sagen, dass meine Kinder, also sie sind halt noch sehr jung, ne? Sie sind halt 3 und 6 Jahre alt, das heißt Kindergartenalter, beziehungsweise jetzt wechselt zur Schule. Und da ist auf jeden Fall der Betreuungsaufwand noch relativ hoch. Bei den kleinen Kindern auch so, es gibt keine Nacht, in der wir durchschlafen, sondern weil die dann irgendwo ins Bett gekrabbelt kommen. So. Und das ist halt schon eine andere Voraussetzung, die ich halt habe. Oder muss dann morgens erstmal 2-3 Stunden Kinder betreuen, man hat schon sämtliche emotionalen Kämpfe durch, bevor man sich an den Schreibtisch setzt. Und es hat mir eine Zeit lang auch schon zu schaffen gemacht. Und ich dachte immer so, die Familie, die bremst mich und irgendwie, ich habe so viel Energie, ich würde so gern noch mehr durchstarten. So. Und irgendwie fühle ich mich so zurückgehalten. Und dann, ich bin auch jemand, der sehr viel in Weiterentwicklung investiert auch. Und da war ich auf so einem Mindset-Coaching in den Bergen und irgendwas mir klar geworden, nein, meine Familie ist mein absoluter Rückhalt. Das ist einfach so, das ist mein sicherer Hafen, von der ich ausgehe. Und da habe ich so diesen Mindset-Switch hingemacht. Und übrigens das Thema, sich mit Mindset und Glaubenssätzen zu beschäftigen, ich glaube, das war für mich der allergrößte Game-Changer in den letzten 2 Jahren. Und es ist natürlich herausfordernd, natürlich ist es halt schwierig und unplanbar, dann ist die Kita zu, Kind ist krank, man muss Termine rumschieben, meine Frau hat jetzt eine Yogalehrerausbildung gemacht, es ist sehr viel Organisation und manchmal sehr punktuell, kann ich nur punktuell schnell arbeiten, muss schnell springen. Akzeptanz wichtig, Austausch mit anderen Selbstständigen, die auch kleine Kinder haben, Grüße wieder an Nadine Rosser und an alle anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ja, es ist halt so, wie es ist. Ich glaube, man muss es einfach akzeptieren. Es fällt mir natürlich auch nicht immer leicht und versuche deswegen aber viel fokussierter zu arbeiten, dass ich, wenn ich so am Schreibtisch sitze, dann ist wirklich so absoluter Fokus. Früher habe ich noch so immer easy gemacht, so Hip-Hop-Videos geguckt oder sonst irgendwas. Und das mache ich mittlerweile fast gar nicht mehr, weil ich aber mega viel zu tun habe und das gut strukturieren muss.
Und was hat diesen Mindset-Switch ausgelöst? Wo kam der her? Weil du gerade gesagt hast, hey, ja, das hat wirklich einen riesigen Game-Changer für mich. Oder was war da der Auslöser dafür?
Ich war in einer, also das Rahmenprogramm, das war vom Band Mihojolo, wer den nicht kennt. Also es das ist quasi eine ganz besondere Veranstaltung. Wir waren in Bergen mit einem kleinen Kreis. Wir waren in einer James-Bond-Location, wo Skyfall gedreht worden ist, in 3000 Meter Höhe über den Bergen. Und es war einfach so, wir haben so ganz intensiv an Themen gearbeitet. Und es war so ein Rahmen. Ich glaube, ich konnte da einfach mal so über den Bergen, in der freien Luft mal so ein paar Sachen von oben beobachten, wie es so beim Wandern oft der Fall ist. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall dann irgendwie dafür gesorgt, so dass ich so ein bisschen freier denken konnte und aus dem Wust raus bin. Und das bringe ich auch nochmal zurück, was für mich auch nochmal ein kleiner Schiff war. Ich mache natürlich viel Marketing und betreue Gruppen und mache Programme und gehe raus und sowas, aber ich war von einem anderen Training wurde mir aber die Frage gestellt, was meine ursprüngliche eigentliche Leidenschaft ist und das ist schon das Zeichnen auf jeden Fall. Und deswegen, also beim Zeichnen und Familie sind so die Grundthemen, wo ich herkomme und alles andere baut sich drumherum und manchmal hilft es einfach rauszugehen und sich nochmal auf das ursprünglich zu besinnen. Und ich musste mir da ein bisschen helfen lassen, ich musste mir begleiten lassen. Alleine habe ich es, glaube ich, nicht so hingekriegt, aber das hat mir total geholfen und da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und auch wenn es jetzt stressig ist, mich daran zu erinnern, okay, es ist quasi Geschrei, ich müsste eigentlich was tun, aber eigentlich ist es gut, dass es euch alle gibt.
Mhm. Wow, ja. Schön. Ja, toll. Ja, und das ist ja auch, also vielen Dank auch für die Ehrlichkeit, wie du das erzählst, weil du eben auch nicht zurückschreckst vor Unterstützung, vor, hey, da brauchte ich Hilfe. Ja, ich wusste, ich muss an meinem Mindset was ändern, ansonsten stresst es mich. Ich kenne das von mir selber auch, ja, dass man sich so einen Stress aussetzt, dass man sich, ich muss das doch jetzt hier noch erledigen. Wobei, was passiert, wenn es eben jetzt nicht heute erledigt wird, vielleicht auch morgen? Ja, manchmal gibt es dringende Dinge, aber ne, irgendwie schafft man es ja doch alles. Aber dass du sagst, okay, dann brauche ich halt hier mal einen Punkt für mich, wo ich mich auf mich fokussiere, wo mir auch jemand hilft, wo es auch eine Veränderung geben darf.
Und das bringt auch wieder, ist auch wieder schön, gerade mit künstlerisch arbeitenden Menschen. Und also ein großes Thema für jeden, der künstlerisch schafft, ist so eine, der innere Kritiker ist sehr stark ausgeprägt, sondern man ist immer im Selbstzweifel, im Hart, dann bin ich gut genug, schaffe ich das, andere sind so viel besser und so, ne? Und deswegen ist auch so dieses Thema an Glaubenssätzen arbeiten, ein großer Teil bei uns im Visual Pro Camp. Und das kriege ich immer, ich mache auch Befragungen und lass mal Feedback geben, immer in regelmäßigen Abständen. Und da sagen viele Leute auch so, dass was ein Effekt, den sie auf jeden Fall beobachten, ist, dass es ihrem Selbstbewusstsein total gut tut, dass sie jetzt mehr trauen, nach draußen zu gehen, mehr Vertrauen in die eigene Kompetenz und die eigenen Fertigkeiten haben. Und das darf man nicht unterschätzen.
Ja, absolut. Wenn du jetzt an deine Marke, die Marke Benjamin Vieles, an den Graphic Recorder, an den, der anderen Menschen dabei hilft, professionell selbst Graphic Recorder zu werden, ein Business aufzubauen, erfolgreich zu sein. Wenn du auf diese Marke schaust und sagst, da sehe ich mich in 2 Jahren, wie sieht diese Marke Benjamin Vieles, der Graphic Recorder, in 2 Jahren aus?
Herr Schmidt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? gute Frage. Also ich finde, ich bin schon relativ weit, wo, wie das jetzt gerade läuft. Es könnte noch ein bisschen... gute Frage. Ich kann dazu gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Ich kann es gar nicht sagen, was in 2 Jahren ist, weil in 2 Jahren kann wieder alles anders sein. Aber ich will es auf jeden Fall weiter... Also ich habe schon so eine Vision, dass es halt so ein bisschen auf einem noch höheren Level stattfindet, dass die Events noch besser werden. Also ich mag diese Live-Events, die würde ich gerne noch eine Schippe draufsetzen. Und vielleicht eine ganz wichtige Sache, ich will es nicht mehr alles alleine machen, alleine entscheiden, mal jemanden zum Partner dabei zu haben, vielleicht auch jemand, der Community-Betreuung macht und so einen strategischen Partner, weil ich immer ganz viel alleine entscheiden muss. Ich glaube, ich würde gerne ein Team haben. Das ist was, genau. Ich würde gerne ein Team haben, das professionalisieren. Ich würde gerne mehr mit Leuten zusammen in der Praxis arbeiten, Live-Jobs machen, live zeichnen, Workshops geben. Also ich würde quasi auch so ein bisschen Arbeitgeber für die ganzen Leute sein. So, genau, das finde ich. Mhm. Das doch die Richtung.
Das ist doch eine super Vision, die auch in dir schlummert. Aber ich finde auch super, dass du sagst, hey, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich mag das ja auch, dass du die Dinge ja auch passieren lassen kannst.
Ja.
Ne? Also ich finde auch, ich fühle mich selber manchmal überfordert, wenn es immer heißt, so ja hier das und wo geht die Vision hin und was ist die und was ist da. Mir geht es ja ähnlich. Ich bin auch jemand, der auch sehr flexibel auf die Situation reagiert, damit umgeht. Und das hat mich in der Vergangenheit immer schon wohin geführt, wo es immer gut war für mich. Und ich finde es auch an der Stelle, vielen Dank dafür, dass du das auch so ehrlich jetzt zugegeben hast. Wobei dann ja die Dinge trotzdem ja einmal in Schwung kam, wo es doch hingeht. Also in Zukunft mehr Mitarbeiter, ein bisschen mehr Unterstützung und genau. Ein paar mehr Schultern, auf denen das ganze Business aufgebaut
wird. Ja, das spüre ich jetzt auch ganz deutlich. Also es ist cool, dass du irgendwie hast jetzt quasi aus mir rausgekitzelt, dass ich da jetzt eine Richtung habe, aber genau so. Ja.
Schön, Benjamin. Wow, also was für eine Reise. Also vom Graffiti, vom 13-jährigen kleinen Benji, weiß ich nicht, ob er nicht so genannt hat, könnte sein in Schwäbisch Hall, der einen Anschiss bekommen hat von seinen Eltern, weil er in der Nacht sich rausgeschlichen hat und ein paar Wände besprüht hat, hin zu jemandem, der aus meiner Sicht heute super inspirierend ist, der Menschen dazu bringt, kreativ zu sein, der sie auch ermutigt, Kreativität rauszulassen. Wir haben mal darüber gesprochen, ne, was bedeutet das eigentlich, dass Menschen mal wieder einen Stift in die Hand nehmen und versuchen zu zeichnen. Und es muss auch gar nicht gut sein, aber einfach so einen eigenen Stil zulassen. Also dahin gleichzeitig eben auch jemand, der auf Veranstaltungen beeindruckende Graphic Recordings macht, auch Vorträge hält, Workshops macht und vor allem, und das habe ich jetzt gerade im Gespräch wieder erlebt, jemand, der einfach gut mit Menschen kann. Ja, deswegen der Wunsch nach Mitarbeiter, finde ich vollkommen klar. Ist halt jemand, der auch gern mit Menschen zusammen ist. Und ich war in diesem Gespräch sehr, ich auch neben den Gesprächen, neben dem Podcast, höre ich immer gerne von dir und sehe immer gerne alles, was du machst. Vielen, vielen Dank, Das war der Epilog zu diesem Podcast. Aber vielen, vielen Dank, lieber Ben, dass du heute im Podcast warst.
Vielen Dank für die Einladung und es war wieder ein schönes Gespräch und sehr tolle Fragen. Dankeschön dafür.
So, hier bin ich nochmal und ich möchte dir an dieser Stelle wirklich von tiefstem Herzen Danke sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir StoryUp gefällt, dann gib dem Podcast am besten gleich direkt eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle ihn weiter. Abonniere ihn in deiner Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Auch hierfür wirklich von tiefstem Herzen vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade total darüber zu sehen, wie die StoryUp-Community wächst. Denn ich finde, wir brauchen mehr Vertrauen, mehr Identifikation und mehr Sicherheit in dieser Welt. Und dafür brauchen wir eben mehr moderne Kommunikation. Und wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann schau gerne mal vorbei unter www.christophschmidt.com. Dort findest du viele weitere Infos und kannst dir sogar deinen kostenlosen Insights Call vereinbaren. Und dann freue ich mich, dich schon bald kennenzulernen, denn du weißt ja, moderne Kommunikation war nie wichtiger.
Diese Folge ist leider schon vorbei. Weitere Informationen findest du aber jederzeit unter www.christophschmidt.com.